Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das sind gerade mal 24 Stunden und Joe Biden hat schon einiges weggerockt. Also die USA sind auf dem Weg zurück ins Pariser Klimaabkommen. Sie sind wieder in der Weltgesundheitsorganisation. Sie wollen gegen Rassismus vorgehen und noch viele andere Dinge mehr. Klar, Joe Biden findet das gut, die Demokraten auch. Sonst würde er das nicht machen und seine Partei nicht dahinter stehen. Die Republikaner sind semi-begeistert. Die fühlen sich im Moment ein bisschen außen vor.
Alles, was er per Dekret machen kann, macht er. Und entgegen seiner ersten Rede, wo er gesagt hat, wir müssen eine Einheit finden, zusammenkommen, tolerant sein, wo man ja denkt, na, der sucht Kompromisse. Nein, der sucht überhaupt keine Kompromisse.
Könnte Joe Biden die Reaktion der Republikaner nicht einfach egal sein? Nee, kann ihm nicht egal sein. Das sagt Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Und er erklärt euch im frischen Podcast vom Update am 21. Januar, warum das so ist. Außerdem geht's um die Impfstoffe gegen Corona. Insgesamt gibt es einfach zu wenig davon, um da zügig voranzukommen. Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland oder Europa, das ist ein weltweites Problem. Und bestimmte Länder betrifft das besonders hart.
Viele ärmere Länder fürchten jetzt noch Jahre auf Impfungen warten zu müssen. Und das ist eine berechtigte Sorge, weil bei den AIDS-Medikamenten hat es ja auch rund ein Jahrzehnt gedauert, bis Südafrika die zum Beispiel verfügbar hatte. Und der Generaldirektor der WHO, der warnt wirklich vor einer moralischen Katastrophe hier. Und eine Lösung wäre, gibt die Patente frei.
Volkert Wildermuth ist Wissenschaftsjournalist. Wir sprechen mit ihm über die Forderung einiger PolitikerInnen, die Patente auf den Impfstoff doch einfach aufzuheben, damit mehr und unabhängiger produziert werden kann. Ob das eine Lösung wäre, auch darum wird es gehen. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Alle hätten gerne mehr davon oder überhaupt etwas davon, nur es reicht im Moment eben nicht für alle. Es gibt zu wenig Impfstoff gegen Corona. Es kommt zu Lieferengpässen bei BioNTech und Pfizer. Das betrifft Deutschland und auch andere EU-Staaten. Wir wollen uns im Update mal einen Aspekt genauer angucken, und zwar den der Patente für Impfstoffe. Beim EU-Gipfel heute soll es ja auch um eine gemeinsame Impfstrategie gehen. Und es gibt EU-Abgeordnete, die fordern, dass diese Patente aufgehoben werden sollen, um eben mehr Impfstoff herstellen zu können. Könnte das eine Lösung sein? Wir sprechen darüber mit Volkert Wildermuth, der ist Wissenschaftsjournalist. Volkert, was steckt denn dahinter? Patente auf den Corona-Impfstoff aufheben, was heißt das?
Ja, es ist ja so, dass aktuell vor allem in Nordamerika geimpft wird und in Europa, aber viele Nationen in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, die gucken noch in die Röhre. Gibt natürlich Ausnahmen, China zum Beispiel, Indien, die stellen ja selbst Impfstoffe her, haben mit großen Kampagnen begonnen, aber man muss schon sagen, unterm Strich haben die reichen Länder die Nase vorn. Jetzt ist ja Europa und Nordamerika tatsächlich das Gebiet, wo das Virus sich am stärksten ausbreitet, von daher ist das vielleicht nicht ganz abwegig, dort mit den Impfungen zu beginnen, aber Südamerika hat ja auch hohe Infektionszahlen, da tut sich doch sehr wenig. Und viele ärmere Länder fürchten jetzt noch Jahre auf Impfungen warten zu müssen, und das ist eine berechtigte Sorge, weil bei den AIDS-Medikamenten hat es ja auch rund ein Jahrzehnt gedauert, bis Südafrika die zum Beispiel verfügbar hatte, und der Generaldirektor der WHO, der warnt wirklich vor einer moralischen Katastrophe hier, und eine Lösung wäre, gibt die Patente frei, damit ärmere Länder diese Impfstoffe in Eigenregie herstellen können oder auch damit in Deutschland andere Firmen diese Impfstoffe produzieren. Das fordern jedenfalls gerade Südafrika und Indien vor der Welthandelsorganisation. Sie haben die Mehrheit der Nationen da auch hinter sich, aber es wird nach dem Konsensprinzip entschieden. Die USA und die EU, die sind strikt dagegen. Also die sagen, die Firmen haben investiert im Vertrauen auf die Patente. Wenn wir das untergraben, dann fehlt es künftig an Innovation.
Lass uns noch mal gucken, was du gerade gesagt hast. Also, dass dann eben auch andere Länder für sich entwickeln könnten. Was würde das denn dann bedeuten für die Hersteller? Das heißt, wenn das Patent aufgehoben wäre, müssten die ihr, ich nenne es jetzt einfach mal, Rezept für den Impfstoff freigeben?
Da gibt es viele Details. Also ein Patent bezieht sich ja erstmal auf den Impfstoff als Substanz. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Patenten. Da geht es um die Herstellungsprozesse. Also es müsste dann im Zweifelsfall wirklich so ein Pool von Patenten gebildet werden. Das hat die Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen. Bisher macht niemand mit. Nur Moderna hat immerhin gesagt, sie würden ihre Patentrechte nicht durchsetzen. Also mit dem Patentwissen, da können erfahrene Impfstoffhersteller sicher viel anfangen. Die gibt es in Deutschland natürlich neben den bekannten anderen auch. die gibt es in Indien, die gibt es in vielen Ländern Lateinamerika, aber in ganz Subsahara-Afrika zum Beispiel, da stellt nur Südafrika eigene Impfstoffe her. Also da wird es nicht so einfach mit der Selbstversorgung. Aber es gibt noch mehr Hindernisse. BioNTech hat zum Beispiel im September die Behring-Werke in Marburg übernommen. Aber es wird bis Februar dauern, dort die Produktion zu etablieren. Da ist eben noch viel mehr als die Patente zu machen. Da geht es um die Technik, es geht aber auch ums Know-how. Da müssen Mitarbeiter geschult werden. Und das kann man nicht so einfach in ein Patent reinschreiben. Da braucht es eine Kooperation. Und es soll ja alles sehr schnell gehen. Dann wäre es vielleicht doch einfacher, nicht einen Streit mit den Patentinhabern zu machen, sondern auf Lizenzen zu drängen. Also der Impfstoff von Oxford AstraZeneca, der wird bereits vom Serum Institute of India produziert in großen Mengen. Und es wäre jetzt wünschenswert, wenn BioNTech zum Beispiel auch solche Lizenzvereinbarungen unterzeichnen würde.
Sag uns noch kurz zum Schluss, Volker, du hast das gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Also ein Argument dafür ist ja, also diese Patente freizugeben, dass Regierungen auch ein Mitspracherecht haben sollten, weil sie eben Milliarden an öffentlichen Geldern investiert haben für diese Impfstoffe. Ist das ein Punkt? Was sagst du?
In jedem Fall. Also es sind wirklich Milliarden geflossen. Von daher Mitspracherecht ja, aber nicht einfach verfügen über die Impfstoffe. Denn tatsächlich haben diese Forscherinnen und Forscherinnen zwar an der Uni zum Beispiel einen Durchbruch gehabt, aber dann selbst diesen Schritt gewagt und gesagt, ja, wir wollen da aus einer Idee ein Produkt machen mit all dem Risiko, dass das schief geht. Und die öffentliche Hand hat dann investiert, als die Produkte schon ziemlich weit fortgeschritten waren. Also diese Risikobereitschaft, die muss man durchaus honorieren. Aber ich finde schon, dass für das viele Geld wir auch was fordern können. Wie gesagt, Patente sind wahrscheinlich umständlich, Lizenzen wären ein schnellerer Weg voran.
Was hinter der Forderung steckt, die Patente für den Corona-Impfstoff aufzuheben? Wir haben darüber gesprochen mit Volkert Wildermuth hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Ich empfehle auch gerne noch die Reportage dazu vom ARD-Magazin Panorama. Die haben sich noch ausführlicher mit diesem Thema beschäftigt, entweder in der Mediathek oder im Ersten heute Abend um 21:45 Uhr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, rubbel die Katz, geht's auch schon los. Joe Biden und Kamala Harris haben sofort mit der Arbeit angefangen. Die USA sind wieder bei der Weltgesundheitsorganisation dabei. Auch beim Pariser Klimaabkommen. Studienkredite werden ausgesetzt. Sie gehen gegen systemischen Rassismus vor. Das klingt erstmal gut, nur es sind jetzt nicht alle direkt von diesem Kurs begeistert, von diesem direkten. Die Republikaner nämlich, die haben nicht das Gefühl, dass Joe Biden ihnen gerade die Hand reicht. Sollte ihm das eigentlich nicht egal sein? Ich habe darüber gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Herr Jäger, haben Sie damit gerechnet, dass Biden direkt Dinge rückgängig macht, wie der Eintritt Sachen angeht?
Ja, Frau Mischka, damit habe ich gerechnet. Denn er hat ja 8 Jahre neben Barack Obama gestanden als Vizepräsident und hat gesehen, wie der eigentlich die ersten Jahre ja nicht scharf genug an seinen Themen dran war und deshalb nachher nichts mehr umsetzen konnte. Also Biden weiß, jetzt gilt's und deswegen macht er so einen Druck hinter.
Welche Verfügung fanden Sie besonders interessant? Wo haben Sie so gedacht, so, ah, das ist jetzt spannend, dass er das macht?
Also es sind 2, die waren zu erwarten, aber trotzdem, dass die so kommen, da hat mich ein bisschen erstaunt. Das eine ist, es gibt eine Pipeline, die von Kanada in die USA reicht, da werden so Ölsande, sollen da transportiert werden. Und die hat er schlicht und ergreifend gestoppt. Ein Milliardenprojekt mit einem Federstrich und ohne Kanada zu konsultieren. Die haben noch protestiert und da habe ich gedacht, oh ja, schau mal an, ne? So sieht Multilateralismus auch manchmal aus. Und das andere ist, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, die jetzt in den ersten 200 Tagen alle Bundesbehörden auf strukturellen Rassismus untersuchen soll und dann einen Bericht vorlegt. Das heißt, das Thema nimmt er wirklich ernst, denn dann liegt das auf dem Tisch und dann muss er da auch irgendwas ändern.
Wo Sie gerade gesagt haben, der hat noch nicht mal Kanada konsultiert, er jetzt bei dieser Pipeline. Das heißt aber, der Biden hat jetzt im Moment auch einfach diese Befugnisse, dass er das einfach machen kann, alleine?
Ja, also es ist so, dass in den Vereinigten Staaten, wenn Gesetze verabschiedet wurden, die auch nur vom Parlament geändert werden können, aber aufgrund dieses gespaltenen Kongresses, wo immer die einen in der einen Kammer, die anderen in der anderen die Mehrheit haben, gibt es halt nicht viele Gesetze. Und das führt dazu, dass im Rahmen der bestehenden Gesetze die Präsidenten so Dekrete erlassen. Und da hat Trump ganz viele erlassen, vorher Obama. Und alles, was Obama gemacht hat, hat Trump zunichte gemacht. Und alles, was Trump gemacht hat, macht jetzt Biden zunichte.
Okay. Wir wissen ja jetzt schon, dass für Biden ganz oben auf dem Zettel natürlich auch die Pandemiebekämpfung steht. Die USA auch sehr, sehr stark betroffen vom Coronavirus. Was müssen die beiden noch angehen? Also was ist so mit am wichtigsten?
Also es sind ja einmal das Thema Pandemie, das hat er ganz oben hingestellt und hat auch gleich eine Maskenpflicht verfügt. Das klingt jetzt für uns vielleicht nicht so überragend, aber in den Vereinigten Staaten ist das echt ein Ausrufezeichen, das er gesetzt hat. Das Zweite ist, dass er die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Corona schlicht abmildern muss. Das heißt also, dass man beim Mietrückstand nicht zwangsgeräumt werden darf, dass es jetzt nochmal eine Unterstützung gibt von $1,400, dass die Studierenden ihre Kredite momentan nicht zurückzahlen müssen. Also all diese Sachen, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und dann doch noch ein Thema, was auch wieder richtig die beiden Seiten auseinandertreibt, nämlich Einwanderung. Da geht es darum, ob die irregulär in den USA Lebenden eine Perspektive in die Staatsbürgerschaft haben und neue Flüchtlinge aus politischen Gründen aufgenommen werden. Biden sagt bei beiden, ja, das will ich. Und das ist ein Thema gewesen, was die Republikaner umgetrieben hat, das zu verhindern.
Jetzt hat man ja schon den Eindruck, da geht jetzt erstmal innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Stunden sehr viel voran. Trotzdem muss sich natürlich Biden auch immer an der Realität messen lassen. Woran könnte er da scheitern?
Na, wir haben ja schon drüber gesprochen. Alles, was er per Dekret machen kann, macht er. Mhm. Und entgegen seiner ersten Rede, wo er gesagt hat, wir müssen eine Einheit finden, zusammenkommen, tolerant sein, wo man ja denkt, na, der sucht Kompromisse. Nein, der sucht überhaupt keine Kompromisse. Und das Thema geht weiter. Nächste Woche, erster Tag geht es um Wirtschaftspolitik hin, zweiten Tag Gleichheit der Rassen, dritten Tag Klimawandel, dann geht es um Einwanderung. Da kommt jetzt ein Schlag nach dem anderen und die Republikaner werden Mühe haben, da überhaupt mitzukommen. Und da liegt seine Gefahr, nämlich dass er die verschreckt, dass die am Ende vor ihrer Basis nicht mehr rechtfertigen können, mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten. Und dann ist ein schöner Versöhnungsanspruch einfach weg.
Naja, aber das ist ja auch der Punkt, wo die Republikaner eben sagen, also wir finden jetzt nicht, dass Joe Biden da auf uns zugeht, obwohl er das versprochen hatte. Haben Sie denn da einen Punkt? Ist das richtig?
Das stimmt, objektiv. Ja, er geht nicht auf sie zu. Also die dürfen mitmachen, wenn sie seine Agenda übernehmen. Und das liegt eben auch daran, dass er jetzt unter Druck seiner eigenen Partei steht. Die haben jetzt 4 Jahre Donald Trump ertragen. Jeden Tag sind die mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Haben gesagt, das kann irgendwie nicht wahr sein in diesem Land. Das muss man also auch von der Seite sehen. Da hat sozusagen die Demokratische Partei, jetzt ist irgendwie, da steht's oben. Die wollen das nicht mehr. Und Biden muss gucken, wie er das irgendwie hinbekommt, weil er für große Gesetze, wie zum Beispiel Einwanderungsgesetz oder ein Konjunkturgesetz, was er haben will, wenn es darum geht, richtig Geld in die Wirtschaft zu pumpen, da braucht er mindestens 10 republikanische Senatoren, weil die ansonsten durch so Verfahrensfragen einfach verhindern können, dass es zur Abstimmung kommt. Und dann kommt das Gesetz nicht zustande.
Heißt, dass die Republikaner da Kritik üben, dass sie sagen, Moment mal, du wolltest uns mitnehmen, machst du aber gerade nicht. Das kann Joe Biden dann am Ende doch nicht egal sein?
Richtig, das kann ihm nicht egal sein. Ich meine, er saß Jahrzehnte im Senat, er kennt da auch noch eine ganze Reihe von Leuten. Vielleicht weiß er, wen er auf seine Seite ziehen kann, ist da ein bisschen klüger als wir. Aber es kann ihm nicht egal sein. Am Ende braucht er ein gewisses Maß an überparteilicher Kooperation, um nicht genauso dazustehen wie dann Obama, wo man nach 8 Jahren gesagt hat, ja und Junge, was war jetzt? Was ist eigentlich passiert? Und all seine Unterstützer gesagt haben, das war eigentlich zu wenig.
Herr Jäger, vielen Dank an Sie für die Infos, für die Hintergründe, fürs Einordnen hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Immer gerne, Frau Meschkat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr hört, über was wir gleich sprechen im Deutschlandfunk Nova Update, dann wird das euer Leben verändern. Wirklich, versprochen. Also unbedingt dranbleiben, nicht aufs Klo gehen, nicht den Hamster füttern. Würden wir hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova Clickbaiting machen, ja, im Radio, dann würde das wahrscheinlich so klingen. Also das Prinzip vom Clickbaiting ist ja, ne, mega neugierig machen und kaum hat man den Artikel angeklickt, stellt man fest, so, Informationsgehalt liegt entweder bei null oder es ist einfach totaler Schwachsinn, was da steht. Dazwischen kann man sich entscheiden. Clickbaiting ist ja wirklich ein richtiges Geschäftsprinzip. Also es wird gerne ausgereizt, trotzdem gibt es natürlich Grenzen. Und die sind heute in 2 Fällen vom Bundesgerichtshof festgelegt worden. Da ging es um Berichte über Promis. Und bei Minute 3 werdet ihr keine Luft mehr bekommen. Nee, ist natürlich nur ein Spaß, ne? Johannes aus dem Nova-Team. Worum ging es denn heute vom Bundesgerichtshof?
Da ging es unter anderem um einen Beitrag auf der Facebook-Seite von TV Movie. Die hatten 2015 4 Fotos von bekannten Fernsehmoderatoren gepostet. Von Stefan Raab, Günther Jauch, Joko Winterscheid und Roger Willemsen. Und dazu dann geschrieben, einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung zurückziehen. Hm. Also sie meinten damit Roger Willemsen, der dann 2016 ja auch an seinem Krebsleiden verstorben ist. Das ist natürlich ein ganz eindeutiger Fall von Clickbaiting, weil die anderen Moderatoren ja wirklich überhaupt nichts mit dieser Nachricht zu tun hatten. Günther Jauch hatte dann geklagt und so eine Art Lizenzgebühr verlangt, weil sein Foto ungefragt verwendet wurde. Das Ganze ging dann durch mehrere Instanzen und der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat Jauch jetzt Recht gegeben. Der Verlag von TV Movie, die Bauer Media Group ist das, muss ihm jetzt 20.000 Euro zahlen.
Wie hat das Gericht das denn begründet?
Ja, auch der BGH sagt, das war eindeutig ein Klickköder, wie die das nennen, also Clickbaiting. Das an sich ist jetzt nicht verboten, aber in dem Beitrag gab es keinen redaktionellen Bezug zu Günther Jauch und sein Foto war demnach einfach nur dazu da, mehr Klicks und damit mehr Werbeeinnahmen für den Verlag zu erzielen. Das Ganze war laut dem Gericht ein rechtswidriger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht von Günther Jauch und weil er ja eben so bekannt ist, seien auch diese 20.000 Euro als so eine Art Entschädigung angemessen. In dem anderen aktuellen Fall ging es auch um Clickbaiting. Da stand der Schauspieler Sascha Hehn im Mittelpunkt. Auch da hat der BGH zugunsten des Promis entschieden. Also man kann sagen, der Bundesgerichtshof hat heute die Rechte insbesondere von Prominenten gestärkt und hat das Clickbaiting, zumindest jetzt in solchen Fällen, für die Verlage und andere Webseitenbetreiber schwerer gemacht.
Okay, wenn du das schon so sagst, Johannes, bedeutet das jetzt nicht, dass Clickbaiting generell nicht mehr vorkommen wird? Also das wird es schon weiterhin geben? Hm.
Ja, also das hat der Richter auch selber nochmal gesagt. Er sagt, Clickbaiting ist immer noch möglich, zum Beispiel mit Fotos von Menschen, über die im Artikel dann auch wirklich berichtet wird. Also wenn es im Bericht jetzt auch wirklich um Günther Jauch geht, dann darf man natürlich auch ein Foto von ihm verwenden. Und selbst wenn dann der entsprechende Text dazu vielleicht sehr stark die Aufmerksamkeit ködert und damit wirklich starkes Clickbaiting betreibt, dann sei das laut dem Richter noch in Ordnung. Bei den aktuellen Fällen vom BGH ging es aber ja eben vor allem um diese Fotos, die waren hier das Problem.
Scheint mir aber trotzdem nicht so einfach zu sein. Also wie kann man denn klar definieren, was Clickbaiting ist und was nicht?
Ja, das ist echt nicht so leicht. Manchmal wird Clickbaiting deswegen auch verwechselt mit so relativ, ich sag mal, normaler Berichterstattung. Also, dass jetzt Online-Medien im Teaser, also in diesem kurzen Text auf der Startseite, zum Beispiel jetzt noch nicht die ganze Geschichte zu einem Artikel erzählen, das ist ja irgendwie auch klar, ne? Und damit dann eben die Spannung zu erzeugen, ist auch vollkommen okay letztlich. Das sagt auch Mario Heim im Deutschlandfunk. Der ist Juniorprofessor für Datenjournalismus an der Uni Leipzig und der forscht auch zum Thema Clickbaiting.
Man versucht immer in einem gewissen Rahmen Überschriften so zu formulieren, Bilder so auszuwählen, Teaser so zu schreiben, dass sie Leute interessieren und ansprechen. Das muss auch nicht immer negativ gemeint sein. Das kann dann auch der Erfüllung des Zwecks dienen, ne? Also ich will, dass Leute mitlesen, ich will, dass Leute die Nachrichten dann bis zum Ende auch rezipieren.
Negativ und damit dann richtiges Clickbaiting wird es aber dann, sagt Mario Heim, wenn was versprochen, aber dann nicht eingelöst wird. Also wenn es wirklich nur gemacht wird, um die Aufmerksamkeit, um die Neugierde zu bekommen und damit eben Klicks generiert.
Wie verbreitet ist das denn überhaupt noch, Clickbaiting, kann man das sagen?
Ja, das gibt's schon noch. Also einige Seiten machen das sogar richtig exzessiv, zum Beispiel das Portal derwesten.de. Das war früher mal eine Nachrichtenseite für Themen, vor allem aus NRW. Inzwischen besteht aber fast jede Überschrift nur noch aus einer Frage zu einem Promi oder aus einem großen Rätsel, das aufgemacht wird mit so Sätzen wie, als er das liest, ist er fassungslos. Alles Beispiele von heute. Oder die Szene lässt Fans ausrasten, wo dann aber, wenn man draufklickt, wirklich nicht viel dahinter steckt. Derwesten.de wurde dafür vor 2 Jahren auch vom Deutschen Presserat offiziell gerügt für diese Praxis. Andere Seiten wie BuzzFeed, die machen eher diese typischen Listen und Rankings, kennst du auch, ne? Also sowas wie 15 Bettgeschichten von Leuten, die Sex mit einem Mikropenis hatten.
Ach, du liebes bisschen.
Das ist aber jetzt nicht unbedingt Clickbaiting, weil die Artikel dahinter dann auch oft wirklich das halten, was sie versprechen. Also man kriegt dann halt wirklich 15 Bettgeschichten zu Mikropenissen. Man muss aber auch sagen, dass Clickbaiting in den vergangenen Jahren für die Webseiten zum Teil unattraktiver geworden ist, und zwar, weil Facebook schon länger dagegen vorgeht. Also wenn Facebook solche Clickbait-Posts erkennt, dann erscheint der Post einfach nicht mehr so oft oder bei nicht so vielen Userinnen und Usern, und das ist dann für die Webseiten, die auch über die sozialen Medien gerne Klicks bekommen wollen, natürlich schlecht.
Der Bundesgerichtshof hat in zwei Fällen rund ums Clickbaiting die Rechte von Prominenten gestärkt. Hintergründe dazu habt ihr bekommen von Johannes Döbbelt hier im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Medizinische Masken beim Einkaufen im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr sind Pflicht in den kommenden Wochen für uns alle. So steht es in den neuen Corona-Regeln. In Bayern, da dürfen es sogar ausschließlich und nur FFP2-Masken sein. Also die Dinger, die so aussehen wie ein Kaffeefilter im Gesicht. Die schützen zwar besonders gut gegen Corona, sind aber auch besonders teuer. Wie soll sich das jeder und jede leisten können? Das Land Bayern hat zwar zugesagt, dass es auch kostenlose FFP2-Masken geben sollen, nur das dauert eben. Zwei Männer aus München packen deshalb konkret an. Sie haben eine Spendenaktion gestartet für Bedürftige, und einer dieser beiden Männer ist Adi Shadia. Hallo Adi.
Hi, servus.
Adi, ihr habt ja schon richtig viel Geld zusammenbekommen, 12.000 Euro bisher. Was genau passiert mit dem Geld?
Also wir haben von diesen, ich weiß jetzt gar nicht, sind es 12.000?
Ja, ich habe eben nochmal gecheckt.
Perfekt, danke fürs Update.
Gerne.
Davon haben wir jetzt 7.000 Euro für 10.000 Masken ausgegeben. Und die haben wir jetzt heute verteilt. Am Montag haben wir quasi gestartet mit der Spendenaktion und konnten heute quasi jetzt schon ausliefern, was super ist. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg quasi zur letzten Lieferung. Und dann habe ich jetzt für heute allein 10.000 Masken verteilt. Und wir sind jetzt noch am Überlegen, oder wir warten auf Feedback von den Stellen, wie die Verteilung der Masken zukünftig aussieht und ob wir nicht noch weitere Masken kaufen werden.
10.000 Masken bedeutet jetzt aber nicht gleichzeitig, dass dann auch 10.000 Leute irgendwie die bekommen. Ihr verteilt wahrscheinlich mehrere pro Person, oder?
Das ist unterschiedlich von Stelle zu Stelle. Also wie gesagt, wir sind ja nur der Mittelsmann. Wir sammeln Geld und verteilen es an Stellen, die Bedürftige und Obdachlose quasi bedienen, an verschiedene Stationen in München. Das ist unterschiedlich. Zum Beispiel die Münchner Tafeln verteilen jeweils nur eine Maske. Und diese Maske ist eigentlich nur dafür da, dass die Gäste von denen, wie sie nennen, quasi nur überhaupt das Essen bekommen dürften. Andere Stellen verteilen 3 oder 4 oder 5, wir wissen es nicht. Also es ist hauptsächlich erstmal wichtig, dass wir sie auf den Markt gebracht haben.
Ihr engagiert euch dafür Bedürftige, für Obdachlose. Was war denn so euer Antrieb? Wann war für euch klar, so wir müssen uns da engagieren?
Wir leben in Sendling, wir kommen aus Sendling. Sendling war zu der Zeit, als wir da aufgewachsen sind, deutlich ärmer als die anderen Viertel, und wir sehen das heute immer noch bei
das
uns.
Ist, direkt die Menschen. Müssen wir kurz klären, vielleicht, das ist ein Stadtteil von München,
München,
richtig?
Genau, das ist um die Großmarkthalle herum. Natürlich wird auch hier alles gentrifiziert und das ist völlig normal, aber nichtsdestotrotz, wir sehen es allein durch die Münchner Tafel hier, die uns einfach seit Corona begleitet. Unser Laden, unser Büro ist direkt dort, und wir sehen, wie die Schlangen quasi immer wieder länger werden, natürlich auch wieder kürzer, Gott sei Dank, aber sie sind da, es gibt immer mehr und mehr Bedürftige, und uns kam einfach nur die Frage auf, wie kann es sein, wenn mir schon 4 Euro pro Tag für diese Masken wehtun, wie kann es dann für jemanden sein, der einen Hartz-IV-Satz pro Tag von circa 14 Euro hat? Also irgendwie mussten wir da was machen, und ich glaube, die Maßnahmen sind gut und okay, aber jedoch, glaube ich, einfach zu kurz gedacht und zu überhastet gemacht. Und letztendlich erreichen sie die Masken wahrscheinlich nicht alle, trotz der 2,5 Millionen in Bayern, und vor allem die, die vielleicht gar keine Adresse haben, weil wir dürfen nicht vergessen, diese Masken werden per Post verschickt. Mhm. Also ja. Da hört es halt schon auf.
Ja. Klar, für Menschen, die eben keine Wohnung haben oder ein anderes Obdach, die können diese Masken nicht bekommen, weil sie sie einfach nicht erreichen.
Genau.
Habt ihr denn eigentlich damit gerechnet, dass da in so kurzer Zeit auch so viel Geld schon zusammenkommt?
Niemals. Wenn ich meine ersten Stories anschaue, dann habe ich mich schon über 450 Euro gefreut und habe hochgerechnet, dass es irgendwie 500 XY Masken sind. Das war meine Ursprungsintention. Ab diesem Moment haben wir kontinuierlich erhöht, also 5.000, dann 7.000, dann 9.000, 10.000, zuletzt 12.000. Irgendwann müssen wir auch aufhören, weil die Masken werden kommen. Wie viele wissen wir nicht. Wir müssen jetzt eher überlegen, was machen wir weiter mit dem Geld. Da warten wir auch auf das Feedback. Aber nein, wir hätten niemals damit gedacht und dann sind umso glücklicher darüber, dass die Münchner genauso denken, und das freut uns unfassbar. Also wirklich, wow.
Adi, dann drücke ich euch weiterhin alle Daumen, dass ihr das gut verteilt bekommt, die Masken, und wünsche euch viel Glück weiterhin bei der Aktion und danke dir fürs Interview hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Ja, vielen lieben Dank auch und ja, danke nochmal an alle Spender, die das jetzt hören und ja, ich hoffe, wir können was bewegen. Danke auch, ja.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wie schön wäre das, wenn man einfach so einen kleinen Knopf drücken könnte und dann wäre der ganze Müll, der gedankliche, den man so den Tag über ansammelt in seinem Kopf, der wäre dann einfach gelöscht. So boim, bum, tschack, einfach weg, alle blöde Gedanken, auch gerne raus. Wir haben das heute in unseren Wissensnachrichten gelernt, also im Schlaf sortiert unser Hirn wirklich den Müll im Kopf. Frage ist nur, ob das reicht. Also kann Joe Biden jetzt mal als Beispiel, kann der einfach die letzten 4 Jahre aus seinem Kopf streichen, so einen Neustart machen? Ist unser Hirn dazu in der Lage? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat nach einem Reset-Button im Hirn gesucht.
We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities.
Was ich daraus höre? Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Doch sei vorsichtig, dabei gehen alle Daten verloren. Ach ja, wäre das nicht wunderbar? Ein Reset-Button fürs Gehirn. Ein Knopfdruck und schon wären alle unliebsamen Erinnerungen gelöscht.
Den gibt es leider nicht. Genauso wenig wie es so eine Speichern- oder eine Löschen-Taste oder irgendwie rückgängig machen oder sowas gibt. Das ist die schlechte Nachricht des Tages.
Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie und von Haus aus Neurowissenschaftlerin. Gehirnfunktion und das, was wir alles damit anstellen können, sind ihr Spezialgebiet. Der Gedanke, selektive Erinnerungen löschen und überschreiben zu können, der beschäftigt uns schon lange.
Why remember a destructive love affair?
Der Film Vergissmeinnicht spielt durch, wie das funktionieren könnte.
A patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible.
Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und das ist auch ganz okay so, denn das Gedächtnis, gefüllt mit unseren Erinnerungen, erfüllt ja eine Funktion. Uns am Leben zu erhalten.
Als Faustregel können wir uns vielleicht merken, je emotionaler etwas ist, umso besser bleibt es in Anführungsstrichen hängen. Also umso einfacher und intensiver speichern wir das ab.
Da wird erstmal nicht groß unterschieden zwischen positiven und negativen Ereignissen, sondern rein nach unserer emotionalen Antwort. Wer alt genug ist, erinnert sich noch an 9/11, was sie oder er gemacht und gefühlt hat. Genauso gut können wir uns aber auch an unseren 18. Geburtstag oder an unseren ersten Kuss erinnern. Leuchtet ein. Aber warum sind so kleine unwichtige Details wie der Gang und in welchem Fach das Billy-Regal nun war, ewig in mein Gedächtnis eingemeißelt, aber das gerade eben erst eingegebene Passwort bestätigen, völlig unmöglich.
Ich nenne das ja immer liebevoll unser Steinzeithirn.
Was, wo ist, war eben für die gesamte Menschheitsgeschichte die wesentlich wichtigere Information als irgendwelche Sonderzeichen oder Zahlen in möglichst komplizierten Zusammenhängen irgendwo einzutippen, sagt Maren Urner.
Also zum Beispiel, wenn wir in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Umgebung etwas machen, dann kann diese Umgebung und Situation, und das fängt an bei Geräuschen, Gerüchen, also wirklich die kompletten Sinneseindrücke, die uns da beeinflussen, dann kann diese Umgebung dazu führen, dass wir uns leichter und besser dann auch wieder an etwas erinnern.
Aber warum vergessen wir dann überhaupt?
Also dieses Vergessen ist auch ein Schutzmechanismus und eine Art Effizienzsache. Sinn und Zweck ist ja erstmal einfach zu überleben. Und dafür ist es einfach nicht das Beste, sich jedes Detail und jede Einzelheit zu merken.
Die gute Nachricht ist, wir können lernen, das bis zu einem gewissen Grad selbst zu steuern.
Okay, wenn ich etwas vergessen will, und das ist natürlich die Krux, dann sollte ich möglichst wenig darüber nachdenken. Weil Wiederholung, ja, ne, das ist sozusagen die
Was? Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten?
Genau, wollte ich gerade sagen. Also das perfekte Beispiel kennen wir alle. Jetzt nicht an den rosa Elefanten denken, plopp. Haben wir alle einen rosa Elefanten im Kopf?
Klappt nicht. Braucht halt auch Training. Wie fast alles im Gehirn.
Und das soll jetzt gar nicht irgendwie nach Esoterik und irgendwie Om klingen, ja? Aber wenn Gedanken dann kommen, sich auch bewusst zu überlegen, wie weit möchte ich da jetzt drüber nachdenken oder möchte ich das vielleicht gerade nicht, wenn ich weiß, Wiederholung sorgt eben dafür, dass es noch besser abgespeichert wird.
Es ist eben wie so oft eine Frage des richtigen Maßes. Nicht nur als Individuum, sondern auch als Gesellschaft können wir uns genau überlegen, was wir eigentlich auf den kollektiven Müllhaufen des Vergessens schmeißen sollten und was wir auch an unliebsame Erinnerungen behalten müssen, eben um zu vermeiden, dass schlimme Fehler sich wiederholen. Und das, so sagt Maren Urne, das ist auch eine Frage unseres Informationskonsums.
Weil jede Information, die wir wahrnehmen, verändert unser Gehirn. Also sprich, wenn ich etwas sende und zumindest einen Empfänger, in dem Fall jetzt dich im Interview habe, wenn man mal davon ausgeht, niemand wird diese Sendung hören, dann haben wir zumindest schon zwei Gehirne verändert. Und genauso funktioniert das natürlich größer gedacht auch auf gesellschaftlicher Ebene.
Und daher eine Denksportaufgabe für Post-Trump-USA. Aber eben auch für uns. Was behalten wir als Mahnmal? Was kann getrost auf den Müll?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich war sie gestern der heimliche Star bei der Vereidigung von Joe Biden.
But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
Demokratie kann nie besiegt werden. Dieses Gedicht, aus dem der stammt, heißt The Hill We Climb, also dem Berg, den wir erklimmen. Und diese Spoken Word Performance kommt von Amanda Gorman. Und wirklich, die Menschen sind ausgerastet wegen ihr, auf Social Media auf jeden Fall, vor Freude, weil sie die Wucht der Worte so umgehauen und so mitgerissen hat. Ich glaube, irgendjemand in meinem Twitter-Feed hatte geschrieben, ich habe gestern einen spontanen Crush gehabt auf Amanda Gorman. Was solltet ihr wissen über diese Frau, 22 Jahre alt, aus Los Angeles? Katharina Wilhelm ist unsere Korrespondentin für LA und kann es uns sagen. Katharina, wer ist Amanda Gorman?
Also, es ist eine wirklich gute Frage, denn bis jetzt ist sie ein fast unbeschriebenes Blatt gewesen. Also, sie ist 22 Jahre alt, sie kommt aus Los Angeles. Sie hat eine Zwillingsschwester und wurde von ihrer Mutter, einer Englischlehrerin, alleine großgezogen, hatte eine eher harte Kindheit, sagt sie auch selbst. Sie hat sich früh für Literatur interessiert und angefangen, Gedichte zu schreiben und hat dann ein Stipendium für die Elite-Uni Harvard bekommen. Und da hat sie dann Soziologie studiert. Und dann hat sie da nebenbei diverse Ehrungen bekommen, schon als Dichterin, hat ein paar Bücher geschrieben, aber natürlich war das jetzt der Knallermoment, die Einladung zur Inauguration von Joe Biden, und da hat sie wirklich ja der Weltöffentlichkeit also echt einen ganz schönen krassen Auftritt hingelegt.
Ja, sie hat wirklich, man muss ja sagen, eine Performance fast schon abgeliefert. Das war ja nicht nur ein Gedicht, das war ja ein Kunstwerk, auch wie sie das vorgetragen hat. Welches Ziel hatte sie dabei im Kopf?
Also sie hat gesagt, als sie das Gedicht fertiggestellt hatte, das war nach dem Sturm auf das Kapitol, auf den Kongress am 6. Januar, und sie hatte einfach das Gefühl, dass sie die Aufgabe hat, die USA zu vereinen oder ihnen tröstende Worte auf jeden Fall zuzusprechen. Dieses Gefühl war eben so, so stark. Und die letzten Zeilen ihres Gedichtes, die werden ja immer wieder zitiert, die sieht man in ganz vielen Memes und in wirklich ganz viel Twitter, Instagram ist davon voll, und die heißen: Es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein. Und diese Worte scheinen wirklich eine Art heilende Wirkung gehabt zu haben. Zumindest sehe ich auch bei meinen ganzen amerikanischen Freunden, dass die richtig berührt sind davon und dass es denen auch tatsächlich Hoffnung gibt, dass jetzt eine neue Zeit anfängt, auch eben mit diesem neuen Präsidenten Joe Biden.
Amanda Gorman hat also damit wirklich einen Nerv getroffen, kann man das so sagen?
Ja, das glaube ich absolut. Ich glaube sowieso, der Tag gestern in den USA, das war ein Tag, auf den so viele gehofft haben, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird, dass aber auch eben diese Spaltung vielleicht angegangen werden kann, dass man versuchen kann, wieder miteinander zu reden. Das ist so die Hoffnung vieler Amerikaner, der Demokraten und Republikaner. Und Amanda Gorman, für die war das, glaube ich, auch ein ganz besonderer Tag. Ich habe mal geschaut, die hat jetzt 2 Millionen Follower mehr, allein auf Instagram. Sie ist wirklich einfach rausgestochen, und sie sagt ja selbst von sich, sie hat ein Ziel. Sie möchte nämlich in einigen Jahren vielleicht selber mal antreten als Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und ich sag mal, dem Ziel ist sie auf jeden Fall ein bisschen näher gekommen.
Ja, ich habe das auch gehört von ihr. 2036, das ist so eine Zahl, die sie mal genannt hat, dass sie es da gerne versuchen würde. Mhm. Vielleicht wird es klappen. Wir wissen es ja jetzt auch alle noch nicht. Also, was das Talent und das Reden angeht, hätte sie, glaube ich, schon mal auf jeden Fall viele Leute für sich gewinnen können. Hat es das denn eigentlich schon mal gegeben, Katharina? Also, ich bin da jetzt nicht so kundig, ganz ehrlich, aber dass so ein Gedicht so vorgetragen wird bei einer Amtseinführung des US-Präsidenten, ist es üblich?
Nein, ist nicht ganz üblich, aber auch nicht unüblich. Es gab tatsächlich davor genau drei Präsidenten, die das auch schon mal gemacht haben, nämlich John F. Kennedy, Bill Clinton und Barack Obama. Diese Zeremonie, die ist natürlich einerseits sehr, ja, sehr fest und da gibt es eben natürlich auch bestimmte Rituale, aber der Präsident hat auch immer einen eigenen Einfluss. Und im Dezember hat ja Amanda Gorman diesen Anruf bekommen, dass sie unbedingt sprechen soll, dass sie ein Gedicht schreiben soll für diesen Anlass. Und offensichtlich hat Joe Biden sie verfolgt, hat einen Tipp bekommen, offenbar von Hillary Clinton. Mhm. Ja, und dann haben sie eingeladen.
Katharina, danke dir, dass du uns erklärt hast, wer Amanda Gorman ist, also eine Poetin und eigentlich der Star der Vereidigung gestern vom neuen US-Präsidenten. Infos dazu hier bei uns im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.